Muito bom dia.
Guten Morgen. Guten Morgen im Namen der deutsch-portugiesischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Vom Abgeordnetenhaus in Berlin, hier im portugiesischen Parlament. Und wir haben ein großes Vergnügen, dass Sie hier sind. Und wir wissen, dass Sie viele eng aufeinander geplante Termine haben und sicherlich einen straffen Zeitplan. Wir versuchen, so effizient wie möglich auf Ihre Fragen zu antworten, die Sie haben. Ich möchte nur ganz kurz unsere Gruppe vorstellen. Ich bin Pedro Delgado Alves. Ich bin von der sozialdemokratischen, auf Portugiesisch sozialistischen Partei genannt. Zu mir in meiner Linken Teresa Coelho, Vizevorsitzende der Fraktion CDS, die zur EVP gehört. Zu meiner Linken auch Álvaro Batista von der PSD, auch zur EVP gehörend. Und dann ganz links Maria Luisa Albuquerque, ehemalige Staatsministerin für Finanzen, auch von der Partei PSD, die sogenannten Sozialdemokraten, die aber zur Europäischen Volkspartei gehören. Zu meiner Rechten Ginter Nilia, Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft und Bildung und gehört zu den Sozialisten, also den Sozialdemokraten. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen. Es ist nicht das erste Mal, dass deutsche Delegationen zu uns kommen. Und deswegen stehen wir Ihnen mit großer Freude zur Verfügung für Ihre Fragen und Bemerkungen. Wenn Sie möchten, können wir Sie auch einführen in die politische Situation in Portugal. Seit den letzten Wahlen regiert die Sozialistische Partei, also Sozialdemokraten, gestützt von den Kommunisten und dem Block, dem linken Block. Heute haben wir eine Demonstration der Taxifahrer in der Stadt Lissabon, die als Reaktion auf die Plattformwirtschaft entstanden sind. Die elektronischen Plattformen, die es mittlerweile gibt, Uber zum Beispiel im Bereich Verkehr. Deshalb gibt es einige Verspätungen der Abgeordneten, die sich darauf zurückführen lassen, dass es eben diese Demonstrationen gibt. Portugal ist also hat also eben diese Regierung, die ich Ihnen gerade erklärt habe. Wir helfen Ihnen gerne zu beleuchten, welches die Ursachen der Krise waren und welche Maßnahmen wir getroffen haben, um sie zu bekämpfen. Wir haben gute Indikatoren, wir haben hervorragende Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland und da müssen wir der Botschaft und dem Ihrer Exzellenz Herr Botschafter herzlich danken, der sich da auch immer für einsetzt, dass wir eine hervorragende Partnerschaft auch auf Handelsebene mit der Bundesrepublik Deutschland haben. Und wir haben glücklicherweise gute Indikatoren im Bezug Haushalt, im Bereich Haushalt, im Bereich Wirtschaft. Wir könnten allerdings vielleicht effizienter arbeiten, wenn Sie Fragen stellen und wir dann darauf antworten. Ich möchte mich noch einmal für Ihre Anwesenheit bedanken und möchte das Wort an Sie überreichen.
Sehr geehrter Herr Alves, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte in meiner Rolle als amtierender Ausschussvorsitzender mich bei Ihnen bedanken, dafür, dass wir die Gelegenheit haben, heute mit Ihnen ein Gespräch zu führen, hier im portugiesischen Parlament, was für uns mit Sicherheit sehr eindrucksvoll ist. Ich darf als Gesprächspartner Ihnen konkret vorstellen unseren Staatssekretär für Finanzen, Herrn Klaus Feiler, als Mitglied des Berliner Senats. Und wir freuen uns natürlich, dass uns auch unser Herr Botschafter wieder zu unserem Termin heute hierher ins portugiesische Parlament begleitet. Ein kleiner organisatorischer Hinweis an die Kollegen. Ich bin gebeten worden, darauf hinzuweisen, dass wir im Vergleich zu gestern eine kleine Änderung vornehmen. Es möge sich bitte jeder ganz kurz mit Namen und mit der Zugehörigkeit der Fraktion melden, wenn er eine Frage hat. dann werde ich dies an dieser Stelle nicht mehr tun. Und dann haben wir vielleicht auch etwas weniger organisatorische Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einführung, für die sehr netten Worte. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir die Anregung unserer Gastgeber gleich aufgreifen. Und wenn von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, jemand eine Frage hat, dann würde ich Sie bitten, jetzt auch zu stellen. So, Frau Schellhaneck, bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Anja Schellhaneck. Ich bin Mitglied des Hauptausschusses für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und zunächst mal vielen Dank, dass wir hier sein können. Eine Freundschaftsgruppe eines Parlaments ist ja was sehr Besonderes, unterstreicht auch die Besonderheit von Beziehungen und dass sich das Parlament auch und die Parlamentarier aktiv dafür einsetzen. Daher hätte ich die ganz kurze Frage jenseits von Finanzpolitik, was ja unser Schwerpunktfeld ist als Hauptausschuss. Wie gestaltet sich die Arbeit Ihrer Freundschaftsgruppe im Kontakt mit deutschen Abgeordneten und Delegationen und Ähnlichem?
Ja, auch wenn wir nur vom Landesparlament des Landes Berlin sind, so ist die Nähe zum Deutschen Bundestag durchaus gegeben. Und das meine ich jetzt nicht nur in geografischer Hinsicht. Frau Dr. Brinker.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Name ist Dr. Christine Brinker. Ich vertrete die Alternative für Deutschland im Haushaltsausschuss in Berlin, im Berliner Parlament. Ich möchte gerne eine Frage stellen zum Thema Immobilien. Wir erleben in Berlin im Moment eine drastische Verteuerung von Immobilien. Ein Stück weit ist das natürlich auch auf die Euro-Krise zurückzuführen, auf die Nullzinspolitik zurückzuführen. Wie ist die Situation in Portugal hinsichtlich der Immobilienpreise? Welche Maßnahmen ergreift die Politik, um dort vielleicht eine Regulierung auch zu finden oder auch nicht? Da wäre ich dankbar über eine Antwort.
Frau West.
Mein Name ist Clara West von der SPD, also Sozialdemokraten, bin auch im Hauptausschuss in Berlin und ich hätte mal eine Frage zum Verfahren. Wie wird in diesem Hause hier eigentlich der Haushalt aufgestellt? Also wie läuft das Haushaltsplanverfahren und welche Einflussmöglichkeiten hat das Parlament auf die Aufstellung des öffentlichen Haushalts?
Bitte sehr, Frau Kollegin.
Dankeschön, Hendrike Klein, Linksfraktion. Ich habe drei Fragen. Einmal ein bisschen globaler. Was sind denn gerade die Schwerpunkte im Parlament, was da besprochen wird? Jetzt auch mal fernab der Haushaltspolitik. Was sind sozusagen die Dinge, die auch immer wieder kommen und wo sich viele drüber streiten sozusagen, welcher Weg der beste ist? Meine zweite Frage ist, wie hoch ist denn der Prozentsatz der Frauen im Parlament? Und wie sich das vielleicht entwickelt hat und wie Sie damit umgehen. Und die dritte Frage ist, welche Erfahrungen gibt es im Parlament in Sachen Bürgerbeteiligung? Gibt es da spezielle Instrumente, auch was Volksentscheide oder Ähnliches betrifft und auch die partizipative Demokratie auf etwas niedrigschwelligerem Niveau? Haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht? Danke.
Herr Gorni.
Christian Gorni, mein Name, Sprecher für Haushalt der CDU-Fraktion. Wir haben bei unseren Gesprächen in den letzten Tagen mehrfach das Thema Beschäftigung, Mindestlohn und die damit in den letzten Jahren einhergehenden Probleme gehört. Und da habe ich noch mal eine Nachfrage, ich weiß nicht, ob wir vielleicht hier an der richtigen Adresse sind, über die Frage, wie hoch der Mindestlohn jetzt ist. Wie verhält sich der Mindestlohn zu Tarifverträgen, die parallel sozusagen in ähnlichen Größenordnungen abgeschlossen sind? Und gibt es so etwas wie in Deutschland sagen wir Sozialhilfe oder noch irgendwelche anderen Unterstützungsleistungen für Menschen ohne Einkommen? Und wie steht das in Bezug zu dieser Mindestlohnregelung? Das ist mir zumindest jetzt in dem Miteinander dieser einzelnen Unterstützung nicht klar geworden. Aber ich habe verstanden, dass das momentan ein großes Thema ist. Und gestern bei der Gewerkschaft hat man uns auch gesagt, dass das wohl auch ein Diskussionspunkt, der momentan hier im Parlament bei Ihnen diskutiert wird.
Gut, ich würde von meiner Seite aus abschließen wollen. Ich hätte gerne gewusst, wer ist denn zuständig in Portugal für die Regulierung des Taxigewerbes? Ist es die Stadt Lissabon oder ist es womöglich eine zentrale Aufgabe? So, dann würde ich vorschlagen, dass wir Ihnen Möglichkeit geben. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten. Vielleicht haben Sie ja dann anschließend auch Fragen an uns.
Muito obrigado. Nós procuraremos.
Vielen Dank. Wir werden auch versuchen, hier die verschiedenen Fraktionen einfließen zu lassen und zu Wort kommen zu lassen, damit alle Standpunkte auch klar werden. Ich versuche, mich kurz zu fassen, möchte mit der ersten Frage beginnen. Bezüglich der Rolle der deutsch-portugiesischen Freundschaftsgruppe mit dem Bundestag. Meistens geht es da über die verschiedenen parlamentarischen Instanzen, die sich im Rahmen der Europäischen Union entwickelt haben, vor allen Dingen im Bereich Haushalt und Finanzen. Und in dieser Gruppe gibt es dann die meisten Kontakte und die Arbeitsbeziehungen sind ganz allgemein. Das heißt, alle Themen sind damit umfasst. Der Bundestag hat wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass wir häufigen Austausch haben und uns gegenseitig besuchen. Aber diese Freundschaftsgruppe an sich fokussiert sich also nicht nur auf einen bestimmten Themenbereich, auch wenn natürlich aufgrund der Finanzkrise und der grundlegend wichtigen Fragen der Reform in der Europäischen Union und in der Eurozone sich die Fragen meistens um Haushalt und Finanzen gedreht haben, zumindest seit 2011. Ich denke, wir versuchen das wirklich immer zu fördern, diese Zusammenarbeit Deutschland-Portugal mit dem Bundestag. Und das fördert ein besseres Verständnis der Parlamentarier über die Themenbereiche, die die Länder des Nordens und die Länder des Südens oft voneinander trennen. Wir verstehen das und wir versuchen, das richtig auszulegen und die deutschen Bürgerinnen und Bürger damit auch besser zu verstehen und natürlich auch unseren Standpunkt, den Standpunkt derer, die Hilfe benötigt haben, in der Finanzkrise darzulegen. Wir versuchen da eine Art Botschafterrolle zu spielen der Deutschen für die Portugiesen und natürlich auch andersherum, also auch der portugiesischen Realität, die wir deutschen Bürgern erklären. Und natürlich haben wir ganz unterschiedliche Ansichten für die Ursachen der Finanzkrise, je nach politischer Fraktion. Und wir versuchen natürlich immer in unseren Außenbeziehungen, trotz unserer Divergenzen, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben, die wir in unserer Sichtweise haben. Und das Wichtigste ist eben, die guten Beziehungen zwischen Portugal und Deutschland zu fördern und alles zu unterstützen, was wir schon erreicht haben in den letzten Jahren, was dank des Engagements der deutschen Regierung von Bundeskanzlerin Merkel erreicht worden ist in den deutsch-portugiesischen Beziehungen. Ganz spezifisch haben Sie zur Immobilienbranche etwas gefragt. Ja.
Sie sind natürlich, lieber Herr Alves, viel zu diskret, um zu erwähnen, dass wir im Moment in unseren an sich guten Parlamentsbeziehungen wirklich ein Problem haben. Im Deutschen Bundestag wurde vor der Sommerpause beschlossen, die beiden Parlamentariergruppen, Freundschaftsgruppen Deutschland-Spanien, Deutschland-Portugal zusammenzulegen. Das hat im hiesigen Parlament keine Freude ausgelöst, was man nachvollziehen kann. Zwar ist Spanien heutzutage der größte Handelspartner von Portugal, aber vielleicht ist es ein bisschen wie zwischen Österreich und Deutschland die Beziehung. Also es ist, glaube ich, nicht nur Liebe dabei. Ich weiß, Sie sind Abgeordnete des Abgeordnetenhauses, aber ich denke, Sie haben Beziehungen zu Parteifreunden, Abgeordneten im Bundestag. Und wenn Sie im Sinne der deutsch-portugiesischen Parlamentsbeziehungen wirken wollen, wären weitere Hinweise in den Bundestag, doch die vorherige Situation wiederherzustellen, angebracht. Und auch ich wäre dankbar dafür. Entschuldigung für die Unterbrechung. Dies ist mein letzter Posten und ich muss sagen, ich habe noch in keinem Land, wo ich auf Posten war, eine so aktive Parlamentariergruppe erlebt wie die hiesige. Vielen Dank Ihnen allen für Ihr Engagement.
Herzlichen Dank, Herr Botschafter. Ja, das stimmt. Wir haben natürlich viele Verknüpfungen und viele Kanäle, die noch offen stehen. Und das Prinzip der Reziprozität, das ist natürlich ein wichtiges Prinzip. Und in dem Moment, wo die deutsch-portugiesische Freundschaftsgruppe im Bundestag verschwunden ist, ist natürlich diese Reziprozität nicht mehr komplett gegeben. Und vielen Dank an Sie, Herr Botschafter, dass Sie sich so dafür eingesetzt haben und weiterhin einsetzen, dass unser Pendant im Bundestag weiterhin existiert oder wieder existiert. Ja, in den letzten Jahren, zurück zu den Immobilien, haben wir nicht nur in den großen Städten, aber hauptsächlich in den großen Städten einen immer größeren Druck auf dem Immobilienmarkt gespürt. Es ging dabei darum, die Krise zu überwinden. Außerdem kam eine Erhöhung des Fremdenverkehrs hinzu, das in den großen Städten zu einer Desertifizierung geführt hat, da viele ausländische Investoren in den Stadtzentren investiert haben, da es viele Phänomene wie Airbnb gibt oder ein Phänomen, was in Portugal lokales Wohnen heißt, was auf einem ähnlichen Prinzip beruht. Das heißt, eine Desertifizierung der Stadtzentren, eine große Investition seitens ausländischer Investoren im Immobilienmarkt, was dann zu einer drastischen Erhöhung der Immobilienpreise führt. Und da brauchen wir eine Veränderung der Gesetzgebung. Im Moment debattiert das Parlament über eine Veränderung der Gesetzgebung bezüglich der Vermietung von Wohnungen, auch bezüglich von steuerlichen Anreizen, die zu einer langfristigeren Vermietung führen, auch Maßnahmen gegen Immobilienspekulation auf dem Immobilienmarkt. Es gibt also verschiedene Maßnahmen. Es gibt auch Parteien, die hier nicht vertreten sind heute, die sehr viel weitreichendere Maßnahmen vorschlagen. Auch die Kommunen haben andere Ansichten. Aber natürlich versucht man, die Immobilienpreise nicht in die Höhe schießen zu lassen, hauptsächlich auf zentraler Ebene. Es wurde ja auch gefragt, was auf der Agenda steht in den Debatten im Parlament im Moment. Die Wohnfrage ist ganz wichtig, die Immobilienfrage, die Frage der Mieten, die Frage des verfügbaren Wohnraums. Es ist eine soziale Bereich. Wir haben schon die notwendigen Normen für die verschiedenen anderen Bereiche, aber für den Bereich Wohnen noch nicht. Wir haben also zum Beispiel schon für den Bereich Gesundheit. Und deshalb brauchen wir auch hier die angemessene Norm, die das besser reguliert. Das hat nicht so, das hat indirekt auch mit der Euro-Krise zu tun, mit der Krise des Euros, weil es eine Dynamisierung des Marktes gab und da natürlich auch dann die Immobilienpreise durch die Decke gegangen sind. Ja, es ist natürlich eine heikle Frage, die die Fraktionen etwas spaltet, die hier am Tisch sitzen. Ja, ich möchte dann auch meinen Kollegen und Kolleginnen das Wort überreichen. Der Bereich Wohnen ist ein wichtiges Schwerpunktthema im Moment. Außerdem fängt gerade das Schuljahr an. Das ist immer ein Zeitpunkt im Jahr, wo wir uns fragen, wie hat das funktioniert, der Schulbeginn, wie läuft es reibungslos. Auch da haben wir normalerweise immer eine etwas turbulente oder etwas regere Zeit im Jahr. Ja, und dann sind noch Fragen gestellt worden zu der Prozentsatz der Frauen. Wir haben mehr als 33% Abgeordnete, die Frauen sind. Und im Jahr 2006 ist das Gesetz der Gleichstellung verändert worden. Ein Drittel der Kandidaten müssen Frauen sein. Das bedeutet nicht, dass sofort es dann Auswirkungen gibt, aber natürlich graduell hat sich seit 2006 die Situation hin zur Gleichstellung entwickelt. Und Sie haben, ja, ich werde sofort auch den Kolleginnen und Kollegen das Wort überreichen. Bezüglich der Bürgerbeteiligung, da haben wir auch Mechanismen. In Portugal kann eine Initiative, eine Gesetzesinitiative von Bürgern initiiert werden. Das ist eine Initiative, die aufs Jahr 97 zurückgeht und im Jahr 2003 konkretisiert wurde. Da braucht man eine Mindestanzahl an Unterzeichnungen, 35.000, und jetzt sind es 20.000 mit dem neuen Gesetz, und man kann auch auf elektronischen Plattformen diese Unterschriften sammeln und das Parlament kontaktieren, und das ist also eine Legislative, da geht es um das Initiieren einer gesetzgeberischen Initiative, also eine Bürgerinitiative. Außerdem können sich die Bürger auch an das Parlament wenden, und das haben wir in den letzten Jahren auch verstärkt und ausgebaut. Wenn es mindestens 1.000 Unterschriften gibt, dann werden die jeweiligen Bürger in dem parlamentarischen Ausschuss empfangen und können persönlich ihre Forderungen formulieren. Wenn es mindestens 4.000 Unterzeichner gibt, dann wird das im Plenar debattiert. Das ist obligatorisch. Und die politischen Parteien, die präsentieren dann oft solche Bürgerinitiativen, die dann debattiert werden. Das sind ganz unterschiedliche Themen. Da handelt es sich manchmal um kommunale Themen, wie zum Beispiel Schulen oder Gefängnisse. Aber es geht vielleicht auch um Haustiere, die Gesetzgebung im Bereich Arbeitsrecht. Also es werden da alle möglichen Themenbereiche aufgegriffen von den Bürgern. Und das Parlament ist da in Bereitschaft, um diese Bürgerinitiativen aufzugreifen. Und wir haben auch eine Site, wir haben eine digitale Plattform, damit die Dokumente des Parlaments von den Bürgerinnen und Bürgern angeschaut werden können. Und schließlich noch eine Bemerkung zum Mindestlohn. Das ist nicht durch die Tarifverträge abgedeckt, sondern das wird für alle Branchen von der Regierung festgelegt. Vorher gibt es natürlich Verhandlungen. 580 Euro beträgt das jetzt nach den Verhandlungen mit den Sozialpartnern, also mit den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden. Das ist aber eine Summe, dieser Mindestlohn, die nicht von den Tarifverträgen abgedeckt oder ausgehandelt wird, sondern die für alle Branchen gleich ist. Und dann kommen wir zur letzten Frage der Taxibranche, des Taxigewerbes. Das hat seine Auswirkungen bis ins Parlament. Da geht es ja um die neuen elektronischen Plattformen zur Dienstleistungsvermittlung. Das Taxigewerbe war natürlich reguliert, wie in allen anderen Ländern der Europäischen Union. In dem letzten Jahr haben wir zum ersten Mal Gesetzgebung angenommen, um eine Regulierung zu finden für das neue Gewerbe im Transportwesen, wie Uber zum Beispiel oder Taxify oder Zitify. Jetzt gibt es eine Debatte, um die Normen nochmal neu zu überarbeiten, damit es also auch Abgaben gibt seitens dieser Plattformen. Und wir warten jetzt darauf, das Inkrafttreten. Es gibt eine Demonstration seitens der Taxifahrer. Das zeigt, dass beide Seiten nicht zufrieden und einverstanden sind oder nicht alle Seiten zufrieden und einverstanden sind. Diese neuen Plattformen der neuen Dienstleistungen, die sind reguliert worden, aber natürlich muss diese Regulierung auch überarbeitet werden, weil ja die Realitäten aneinander angepasst werden müssen. Denn es gibt eine neuere Regulierung für die Uber-Dienstleister und andere und eine sehr alte Gesetzgebung bezüglich des Taxigewerbes. Und die beiden Realitäten müssen nun unter einen Hut gebracht werden. Aber das liegt nicht alleine in der Hand des Parlaments. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass die anderen Fraktionen auch zu Wort kommen. Marie-Louisa Albuquerque. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Ich möchte im Namen der Abgeordneten des PSD Sie herzlich willkommen heißen. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir mit großem Vergnügen Sie empfangen. Eduardo Batista, Irina Berardo sind auch heute dabei. Ich weiß, dass Sie einen eng gefassten Terminplan haben. Deshalb werde ich versuchen, mich kurz zu fassen und den Standpunkt unserer Fraktion darzustellen. Bezüglich der Immobilien, das ist ein Thema, wo es heiß hergeht im Moment. Es gab schon eine Feststellung der Lage zu Zeiten der Vorgängerregierung. In Portugal gab es dann immer wieder ein Einfrieren der Mieten, im Grunde genommen während des gesamten vergangenen Jahrhunderts, was dazu geführt hat, dass die Immobilien langsam immer mehr und mehr verfielen. Die traditionellen Stadtviertel standen schon zum großen Teil leer, weil die Gebäude völlig renovierungsbedürftig waren, weil die Inhaber, die Besitzer diese Renovierungen nicht durchführten, weil die Mieten eingefroren waren und sie somit auch nicht die Mittel dazu hatten. dann gab es Initiativen zu einer Wiederherstellung der Gebäudestruktur. Dazu kam dann der Aufschwung nach der Krise und das hat natürlich hervorragende Auswirkungen auf die Regeneration der Stadtzentren gehabt. Wir haben heutzutage ein ganz anderes Bild, das sich uns bietet im Stadtzentrum von Lissabon oder von Porto. Das hat auch natürlich mit dem Fremdenverkehr zu tun, der zugenommen hat. Früher konnten die jungen Menschen oder die Familien im Stadtzentrum nicht wohnen, weil es keinen Wohnraum gab, der adäquat war. Und heute können sie es sich nicht mehr leisten. Und da stehen wir natürlich vor einem Dilemma. Es ist grundlegend wichtig, das Angebot auf dem Wohnungsmarkt zu erhöhen. Das ist unsere Meinung. Und wir sollten eben über diesen Hebel daran gehen, unserer Meinung nach. Natürlich gibt es auch andere Maßnahmen, die angedacht werden und die versuchen, zu einem größeren Gleichgewicht zu führen. Es ist dabei immer unsere Sorge, die Initiative und die Investitionen nicht auszubremsen, die es ermöglicht hat, Stadtzentren zu renovieren, zu restaurieren und wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und für den Fremdenverkehr attraktiv zu machen. Bezüglich der Bürgerinitiative, der Bürgerbeteiligung, das ist ein Thema, das allen Fraktionen am Herzen liegt, dass alle Fraktionen versuchen zu fördern, dass es eine größere Bürgerbeteiligung gibt, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Sorgen in der parlamentarischen Debatte wiedergespiegelt sehen, dass Themen, die den Kommunen wichtig sind, im Parlament debattiert werden. Und sei es jetzt nach geografischen Themenbereichen gegliedert oder nach anderen. Wir verwenden einen Gutteil unserer Arbeit sowohl in den Ausschüssen als auch in der Plenarsitzung mit dem Fokus auf Bürgerbeteiligung. Bezüglich des Mindestlohns, der liegt ja bei 580 Euro. Die jetzige Regierung hat versprochen, das am Anfang des Jahres 2019 auf 600 Euro zu erhöhen. Nach den jeweiligen Verhandlungen mit den Sozialpartnern. Dazu gibt es dann noch ein Arbeitslosengeld. Und für diejenigen, die überhaupt keine Möglichkeit haben, sich zu unterhalten, gibt es eine Sozialhilfe, das ist ein Referenzwert, das sind 186 Euro. Das ist natürlich sehr gering, aber das spiegelt die finanziellen Kapazitäten des Landes wider. Wir haben eben auch wenig Mittel zur Verfügung und dadurch gibt es dann auch weniger Mittel zur Verfügung bei der Bekämpfung von Arbeit. Und es ist, wie gesagt, ein sehr geringer Betrag, aber es ist eben der Betrag für die Sozialschwächsten, der vorgesehen ist. Und dann möchte ich noch etwas zum Haushalt sagen. Wir werden bald den Haushalt bis zum 15. Oktober wird der Haushalt präsentiert werden und die werden ihn dann bald debattieren. Bis Ende November wird die Debatte laufen und dann steht die Annahme des Haushaltes auf dem Plan. Ich denke, die nächste Sitzung haben Sie ja mit dem Ausschuss für Haushalt und die können sicherlich noch mehr und genaueres dazu sagen. Die einzelnen Fraktionen, die einzelnen Parteien machen Vorschläge, auch Änderungsvorschläge. Und die Regel ist, dass das die endgültige Fassung des Haushaltsplans dann stark abgeändert ist im Vergleich zu dem ersten Vorschlag, je nach den Zielen, die natürlich die Regierung festgelegt hat, weil das ja die Kompetenz, die Befugnis der Regierung ist. Da wir wenig Zeit haben, möchte ich hiermit abschließen. Dankeschön. Herr Quintanillo. Ja, guten Tag. Auch ich möchte die Delegation ganz herzlich willkommen heißen vom Abgeordnetenhaus in Berlin. Meine Mutter kommt aus Berlin. Für mich ist es also eine besonders große Freude, Sie, die Abgeordneten des Abgeordnetenhauses von Berlin, hier zu haben. Ich möchte etwas sagen zur partizipativen Demokratie. Und ich möchte von einer ganz interessanten Erfahrung haben. Das heißt Parlament der Jugend. Und das ist eine Initiative, in der ungefähr 1000 Schulen beteiligt sind, die jedes Jahr ein Thema auswählen, was sie debattieren wollen, zusammen mit den Abgeordneten, die interessiert sind, an der Debatte teilzunehmen, zusammen mit den Lehrern. Und die Debatte findet dann im Hauptsaal des Parlaments statt, hier im Parlament, die letzte Debatte dann. Und da werden die verschiedenen Vorschläge von den einzelnen Teilnehmern dann vorgestellt. Das ist eine sehr interessante Erfahrung, die ungefähr 1000 Schulen umfasst. Das heißt, es handelt sich hier um viele tausend junge Leute, Jugendliche, die an dieser Erfahrung teilnehmen konnten. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Letztes Jahr zum Beispiel ging es um die Gleichstellung von Männern und Frauen, wie die Diskriminierung aussieht in Portugal, beziehungsweise auch was Portugal in den letzten Jahren getan hat, um die Diskriminierung zu beseitigen und die Gleichstellung zu fördern. Also ein sehr integrativer Ansatz, der also die jungen Menschen von der 5. Klasse an mit einbezieht. Und ich würde Sie auch gerne einladen, einmal zu kommen und an der letzten Debatte, die dann hier im Parlament stattfindet, teilzunehmen. Das zweite Thema, zu dem ich etwas sagen möchte, ist das Thema der Investition im Bereich Wissen. In den letzten 20, 25 Jahren haben wir die Finanzierung in alle Bereichen des Wissens mehr als verdoppelt, in die Wissenschaften, die technischen Wissenschaften, die Humanwissenschaften. 1,6% des Bruttoinlandsprodukts aktuell. Das bedeutet, dass wir die Finanzierung in etwas mehr als 20 Jahren mehr als verdoppelt haben. Und das bedeutet, dass ungefähr 2/3 privat ist und 1/3 öffentliche Gelder. Und das Ziel ist, 3% zu erreichen. Das ist ja für die Konferenz Lissabon 2030 vorhergesehen. Das ist aber eine Erfolgsgeschichte, finde ich. Und die möchte ich gerne mit Ihnen teilen, denn alle Wissensbereiche werden damit abgedeckt. Und zwar relativ ausgewogene Art und Weise. Dankeschön. Teresa Cairo. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich werde mich ganz kurz halten, denn wir haben fast keine Zeit mehr. Ich weiß, Sie haben weitere Termine. Viele Fragen wurden schon angesprochen. Wir sind ja politische Gegner, aber wir haben einen Vorsitzenden der parlamentarischen Freundschaftsgruppe, deutsch-portugiesischen Freundschaftsgruppe, der uns hervorragend vertritt. Und ich möchte mich da ganz persönlich bei unserem Vorsitzenden dafür von Angesicht zu Angesicht bedanken. Deutschland wird in Portugal auf höchster Ebene hervorragend vertreten. Wir haben einen Botschafter, der ein unglaubliches Engagement an den Tag legt. Ich bin schon seit wirklich vielen, vielen Jahren hier im Parlament, aber ich Ich kann Ihnen versichern, dass es selten ist, einen Botschafter zu erleben, der sich so sehr einsetzt für die Beziehungen zwischen Portugal und Deutschland. Der so hervorragende Beziehungen zu Portugal pflegt und fördert und deshalb ein ganz besonderes Wort des Dankes. Viele Fragen sind ja aufgeworfen worden. Und es gibt da einige, die natürlich kontrovers sind, wie zum Beispiel die Mieten in den Kommunen. Portugal hat in den letzten Jahren eine große Tourismuswelle erlebt und das hat auch zu Druck auf dem Wohnungsmarkt geführt. Wir haben dabei gemerkt, dass das zu einer Gentrifizierung führt. Wir haben, wie unsere ehemalige Staatssekretärin für Finanzen ja gesagt hat, jahrzehntelang einen Stillstand erlebt im Mietwohnungsmarkt. Und das sind alles Themen, die sehr schwierig zu lösen sind und die natürlich auch zu Spannungen, politischen Spannungen zwischen den linken und den rechten Parteien führen. Ich bin von der Sozialdemokratischen Partei, die in Europa zu den europäischen Volksparteien gerechnet wird, von den zu der Christdemokratie zählt. Und hier ist eine Frage gestellt worden bezüglich der Löhne, unseren Mindestlohn. Da handelt es sich um eine sehr komplexe Frage. Ich denke, ohne einen höheren Mindestlohn werden wir keine bessere Hebelwirkung auf unsere Wirtschaft erreichen können. Aber ich zöge es vor, wenn das so wie in Deutschland gelöst würde. Dass es also nicht eine Aufoktroyierung seitens der Regierung gibt, sondern dass die Sozialpartner einen Mindestlohn aushandeln würden. Und dass also die Gewichtung anders wäre. Das würde ich mir wünschen. Die Gewichtung der Vorgehensweise, dass also eine Lösung, die durch die Verhandlungen zwischen Sozialpartnern und in den einzelnen Branchen erreicht würde. Ein Mitglied der Delegation hat eine Frage gestellt zum Prozentsatz der Frauen. Ich gehöre zu den Christdemokraten. Meine Fraktion wird von einer Frau angeführt. Mehr als die Hälfte der Abgeordneten unserer Fraktion sind Frauen. Und wir haben eigentlich nie Quoten gebraucht. Ich hatte am Anfang, muss ich doch zugeben, einige Einwände auf einem Sitz im Parlament zu sitzen, weil ich eine Frau bin. Das hätte mich, diese Vorstellung hat mich sehr verwirrt. Aber heutzutage sehe ich durchaus den Nutzen. Aber man muss dazu sagen, dass es in unserer Partei eigentlich nie ein Thema war, weil wir immer sehr aktive Frauen, sehr partizipative Frauen, sehr engagierte Frauen in unserer Partei hatten, die große Herausforderungen aufgeworfen und angenommen haben. Heutzutage, wie ich schon gesagt habe, ist unsere Fraktionsvorsitzende eine Frau, die erste Frau die erste weibliche Fraktionsvorsitzende. Wir waren die erste Partei, die Justizministerin gestellt hat. Das heißt, wir hatten da nie Probleme mit der Gleichstellung und nie Komplexe. Und ich denke, da habe ich dann auch kurz auf diese Frage geantwortet. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Dankeschön, Frau Abgeordnete. Jetzt sind auch schon einige Mitglieder des Haushaltsausschusses anwesend. Deshalb möchte ich vielleicht jetzt dann auch schon das Wort weitergeben. Wenn Sie noch Fragen haben, dann müssen wir das, glaube ich, ganz, ganz kurz fassen. Wir können uns weiterhin über die Botschaft und natürlich über unsere bilateralen Kontakte in Verbindung bleiben und auf dem Laufenden halten. Wir stehen Ihnen völlig zur Verfügung, voll und ganz zur Verfügung, um weiterhin einen erfolgreichen Dialog zu führen und zu fördern zwischen unseren Ländern. Ich bin hier natürlich auch ein Sprecher für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Hauptstädten. Ich weiß, dass Sie auch in Ihrem Verantwortungsbereich die Verwaltung der Stadt haben und ich bin auch in der Kommunalarbeit und deshalb weiß ich, wie wichtig das ist und welche Herausforderungen man da auch hat und stehe gerne zur Verfügung, um Ihnen da weitere Fragen zu beantworten. Und ich habe hier ein kleines Abschiedsgeschenk. Wir müssen ja die Gewaltenteilung achten und deshalb haben wir ein kleines Abschiedsgeschenk, nicht nur für die Abgeordneten, sondern auch für Herrn Staatssekretär. Und herzlichen Dank für Ihren Besuch und für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen.
Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft und für die Möglichkeit, mit Ihnen dieses sehr interessante Gespräch führen zu dürfen. Und auch wir haben eine kleine Aufmerksamkeit für die Freundschaftsgruppe. So, liebe Kollegen, kleiner organisatorischer Hinweis. Wir bleiben in diesem Saal. Wir wurden, wie vorhin schon im Bus kommuniziert, gebeten, die Repräsentanz der Fraktion auf 2 Personen pro Fraktion hier an diesem Tisch zu beschränken, sodass dann die anderen Kollegen bitte in die mit Sicherheit genauso netten hinteren Bereich Platz nehmen sollten.